Es freut mich, dass wir unser Studium in dem Buch der Offenbarung zum Abschluss bringen können. Und wir haben heute den Titel Ich mache alles neu. Wozu ist es notwendig, dass etwas alles neu gemacht ist? So lasst uns ein wenig durch die Geschichte gehen, die uns die Offenbarung erzählt hat und die wir gesehen haben, zu schauen, wie es von Anfang an war, und warum eine Neuschöpfung notwendig ist. Wir erinnern uns, dass Gott das Universum geschaffen hat nach einem Grundgesetz und nach Nebengesetzen. Alle diese Gesetze sind die Mittel, wodurch Gott dieses ganze Universum hält und versorgt. Er ist die Ursache aller Dinge und alles andere ist die Wirkung dieser Ursache. Und sie können nie dasselbe sein. Das Universum war in völliger Harmonie, bis eines Tages im Kopfe von Luzifer die Idee aufkam, er könnte seine Identität ändern. Er könnte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Er trat in diese Selbsttäuschung ein, obwohl Gott ihm versucht hat, klarzumachen, dass das nicht geht, dass das Gesetz es nicht erlaubt oder es nicht möglich ist, weil es nicht geht, dass ein Geschöpf ein Schöpfer wird, aber Luzifer lässt sich nicht davon abhalten und er bricht das Gesetz und trennt sich endgültig von Gott. Dadurch entsteht eine Disharmonie. Das Gute, die Gesetzmäßigkeit, die unendlich ist, ist somit in einer Sache gestört. Das Böse, das Antigesetz ist da. Es ist ein Eindringling. Es ist das Gegenteil vom Guten und sie können nie dasselbe sein. Und jetzt ist die Frage, wie kann man den Eindringling wieder loswerden? Das, was die Disharmonie stört, kann nicht bestehen bleiben. Gut und Böse sind unterschiedliche Dinge, sie können nicht koexistieren, weil das Böse wird das Gute immer angreifen und das Gute zerstören wollen. Deshalb ist es im Plane Gottes, das Böse zu entfernen. Aber das Böse sah nicht böse aus am Anfang. Die Bewohner des Universums konnten sich nicht Rechenschaft geben, worum geht es denn eigentlich in dieser Auseinandersetzung. Und so erhält Gott das Böse am Leben, um es zu entfernen auf eine nicht gewaltvolle Art, durch Überzeugung, dass das Böse böse ist und dass das Gute gut, dass das Antigesetz nicht lebensfähig ist, nur das, was im Gesetz ist. Und so beginnen drei Etappen des Entfernen des Bösen. Die Engel Gottes, die Diener in der Regierung, Luzifer war der Leiter davon, fällt und er nimmt mit sich ein Drittel der Engel mit. Wir haben es gesehen in Offenbarung 12, dass er das Drittel mitnimmt. Und es beginnt ein erster Kampf, in dem Luzifer und seine Anhänger aus der Regierung verbannt werden. Nach diesem Kampf schafft Gott die Erde, weil er ist ja Schöpfer und seine schöpferische Tätigkeit hat er wahrscheinlich nie unterbrochen. So, er schafft auf dieser Erde Adam und Eva. Sie sind gebunden in ihrem Geist durch Vertrauen an Gott. Sie werden versucht von Luzifer und sie kommen in dieselbe Versuchung zu denken, sie könnten aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Eva will mehr sein als nur ein Geschöpf. Sie will das wissen, was einem Geschöpf am besten gewesen wäre, nicht zu wissen. Sie verführt auch Adam dazu. Sie entfernen sich, sie brechen das Gesetz, das die Abhängigkeit von der Quelle gibt und somit werden sie in sich selbst verändert und nach dieser Entscheidung und dem Essen der Frucht denken sie nun, sie wären Gott. Warum sind sie nicht gleich gestorben, so wie Gott gesagt hatte, sie würden sterben? Weil es Hoffnung gab für den Menschen. Luzifer und Adam und die gefallenen Engel natürlich und Eva brechen das Gesetz, sie haben Misstrauen zu Gott, sie nehmen nicht mehr von Gott. Sie erleben eine Veränderung in ihrem Geist, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wieso kann Adam erlöst werden, Luzifer und die gefallenen Engel jedoch nicht mehr? Gott hatte für Luzifer und die gefallenen Engel kein Mittel, um das Misstrauen aus ihm zu entfernen. Da es ja des Geschöpfes Tätigkeit ist, von Gott zu nehmen und das ihm vertrauen, muss ja der Schöpfer vertrauenswürdig sein. Und Luzifer hat in der vollen Kenntnis der Liebe Gottes sich von Gott abgewendet und somit hatte Gott kein Mittel, ihm sein Vertrauen nochmal zu gewinnen. Adam und Eva kannten Gottes Liebe nur teilweise, somit gab es einen Raum, sein Vertrauen wieder zu gewinnen. Natürlich mit großem Aufwand kann der Mensch nur erlöst werden, aber Gott geht diesen Aufwand ein, um diesen Raum, den er noch hat, das Vertrauen des Menschen zu gewinnen, auszunutzen. Und somit beginnt ein zweiter Kampf, in dem Luzifer und seine Engel auf die Erde verbannt werden. Luzifer ist jetzt der König, sozusagen der Herr dieser Erde, weil er hat dem Adam die Königsherrschaft abgenommen. Und Luzifer und das Böse muss aber bekämpft werden. Und es gibt zwei Kampfplätze, um das Ganze zu entfernen. Einmal ist der Mensch innerlich verändert, in seinem Geist hat er jetzt ein Irrtum, er denkt, er ist Gott. Diese geistige Befreiung muss der Mensch erfahren, um wieder in der Lage zu sein, in einem reinen Universum zu leben. Und auch die Folgen der physischen Zerstörung müssen aufgehoben werden. So, das heißt, es braucht eine innere und eine äußere Befreiung von dem Bösen. Und der Hauptwirkende in diesem Plan ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der Mensch wurde und dann durch sein Kommen diesen Kampf des Wiedergewinnens des Vertrauens des Menschen auf der einen Seite und dann die Möglichkeit, Gericht zu halten über alle Übertreter, sind in ihm geschaffen worden. Es gibt also zwei Kämpfe, einen inneren Kampf, und die Bibel beschreibt uns diesen inneren Kampf, die Entfernung der falschen Identität aus dem Herzen durch den Opferdienst, durch die Beschneidung, durch den Dienst im Heiligtum. Die meisten Gleichnisse Jesu sprechen von diesem inneren Kampf, durch die Taufe, durch den Tod Christi am Kreuz und so weiter. Das sind Bilder, die den inneren Kampf in der Heiligen Schrift beschreiben. Und dann gibt es Bilder, die den äußeren Kampf beschreiben. Das heißt, die Entfernung des Bösen und dessen Folgen von der Erde und dem Universum. Und das sehen wir schon. Das erste Bild der Entfernung des äußeren Kampfes ist die Sintflut. Die Menschen sind nicht mehr zugänglich für Gott und Gott muss eingreifen, um den Menschen, der noch zugänglich ist, zu retten und die Erlösung zu machen. Dann kommt Sodom und Gomorra und sicherlich andere Städte, die wir haben in der Heiligen Schrift, wo Gott eingreifen muss, um eine äußere Entfernung des Bösen zu schaffen. Der Dienst im Heiligtum beschreibt auch diesen Aspekt, wenn wir ihn verstehen und sehen. Das Gericht über die Völker Kanaans, die Reinigung des Tempels, das Gericht über Israel und so weiter. Wir haben es alle beschrieben hier in der Schrift und besonders auch in der Offenbarung. So, wir haben die zwei Aspekte des inneren und des äußeren Kampfes. Und beide Aspekte sind im Dienst, im Heiligtum beschrieben. Dort wird beides erledigt. Schauen wir uns das mal an. Der Dienst im Heiligtum ist die Grundlage aller Prophetie des Alten und Neuen Testamentes und besonders der Offenbarung. Im Buch der Offenbarung wird Christus im Dienst im himmlischen Heiligtum gezeigt. Das ganze Buch der Offenbarung ist ein Buch, das aus dem Heiligtum heraus geschieht. Sowohl aus dem Abteil, wo noch nicht die Bundeslade und das Endgericht, als auch aus dem Abteil, wo dann das Endgericht und die Entscheidung über das Leben des jeden Menschen stattfindet. So, diese Erkenntnis über das Heiligtum ist die Grundlage, damit man alles versteht. Und die Frage ist, warum kennen so wenige diesen Dienst? Oder warum ist er nicht verstanden? Und er ist auch deshalb nicht verstanden, auch wenn man ihn liest in der Schrift, weil man das Gesetz nicht kennt, des Nehmens und des Gebens, das Gesetz der Abhängigkeit von Gott, eines jeden Elementes. Wir haben gesehen, dass Christus in dem Alten Testament durch die sieben Feste die ganzen Pfeiler der Erlösung, sowohl die innere als auch die äußere, darstellt. Die ersten drei erfüllt Christus, als er auf die Erde kommt und als Mensch lebt und dann stirbt am Kreuz und aufersteht und in den Himmel geht. Das ist das Passa, die ungesäuerten Brote und die Erstlingsgabe. Dann zieht er ins himmlische Heiligtum ein. Dort beginnt unsere Offenbarung. Dort, wo er, nachdem er vom Kreuz hochgestiegen ist, nach 10 Tagen am Tag des Pfingsten, dort beginnt sein Dienst im Heiligtum. Und dort finden wir ihn ganz am Anfang, als wir diese Offenbarung begonnen haben. So vom Himmel aus sehen wir nun das, was auf Erden passiert. So der Himmel ist also beteiligt an der Reinigung, die innerlich im Menschen und äußerlich im Menschen stattfinden muss. So er wendet dort im Himmel, im Heiligtum, das Mittel, die Vergebung und die Befreiung an. Und dann haben wir natürlich das Fest der Trompeten. Wir haben gesehen, wir haben die Posaunen betrachtet und gesehen, dass sie sind ein Gericht. Das heißt, sie sind eine Warnung, sie sind eine Sichtung am Volke Gottes. Dann kommt der Versöhnungstag, der 1844 begonnen hat. Und in diesem sind wir noch. Hier wird die Untersuchung und Vollendung stattfinden. Hier findet dann die letzte Posaune und das ganze Werk kommt in diesem Heiligtum dann zum Ende. Und dann kommt das Lobhüttenfest, das ist die Wiederkunft Jesu und die Erlösten gehen auf dem Weg zum Himmel. So, wir haben das alles gesehen und der Hauptakzent ist, wenn wir es sehen werden, immer vom Räucheraltar. Die Stimmen sind alle um den Räuchertar, um den Thron Gottes. Alles geschieht aus dem Heiligtum. Deshalb muss als Grundlage der Verständnisses der Offenbarung das Gesetz und das Heiligtum vorhanden sein. Wir haben gesehen und haben betrachtet den Plan zur Wiederherstellung des Menschen. Ich gehe durch diese Folien jetzt nicht mehr durch, weil wir sie kennen und wissen, wie Gott von Adam an, von Abel an versucht hat, den Menschen wiederherzustellen bis zum Ende. Wir haben dann gesehen, nachdem Christus ins Heiligtum eintritt, dann beginnt die Gemeinde Gottes auf Erden. Sie soll das Licht wiederherstellen, sie soll den Menschen wieder zu Gott führen. Es ist die Periode der Reinigung, der inneren Reinigung des Menschen. So in dieser Zeit, wir haben sie betrachtet, da gibt es die Siegel, die beschreiben dieses Werk, die zwei Zeugen, die versuchen von Anfang an zu zeigen, was zu tun ist und nicht zu tun ist, was die Reinigung mit sich bringt. Und wir haben natürlich Luzifer, den Drachen, der kämpft gegen diesen Prozess, damit der Mensch nicht rein wird. Und er kämpft auch, damit äußerlich immer ein Kampf da ist. Und da haben wir gesehen, von heute an in die Zukunft, was wir erwarten zu haben. Wir haben zu erwarten eine kräftige Verkündigung des Evangeliums, eine Bekehrung der Heiden durch diese Verkündigung, durch die Gemeinde Gottes inmitten des Kampfes, des Endkampfes, wo Luzifer seine Gehilfen einsetzt und Gott seine. Und es kommt zum Abschluss sozusagen des inneren Kampfes am Ende der Gnadenzeit. Dann, wenn alle Menschen angenommen haben das Mahlzeichen des Tieres und nur noch die 144.000 Versiegelten sind, dann ist der innere Kampf so weit entschlossen. Aber er muss jetzt noch auf die Probe gestellt werden. Er muss bewiesen werden, dass er vollendet ist. Und das passiert in den 7 letzten Plagen, wo die Ungläubigen beweisen, dass sie nicht mehr zu Gott zurückkehren können, und die Erlösten, die 144.000, die Versiegelten, nicht mehr verändert werden können. Auch wenn Gott sozusagen sie verlässt, zeigt diese Auseinandersetzung, dass sie in ihrem Herzen unwiderruflich an Gott gebunden sind. Und dann, wenn diese 7 Plagen zu Ende sind, die auch physisch natürlich, und wir sehen, der Kampf, man kann nicht immer alles voneinander trennen, aber die Physis ist ja immer mit dabei, aber wo dieser innere Kampf bewiesen und beendet ist, dann muss nur noch das Äußere geschehen. Und dann kommt Jesus Christus wieder, er erweckt alle Toten von Adam an, und dann ist die Fahrt zum Himmel. Wir haben diese Dinge soweit im Einzelnen betrachtet. Natürlich, die Zeit hat uns nicht erlaubt, wirklich in die Tiefe dieses Studiums zu gehen. Aber vielleicht haben wir sie ja irgendwann mal ein anderes Mal. Das hemmt aber niemanden von uns allen, das Ganze zu vertiefen und nicht nur an dem stehen zu bleiben, was wir bis hierher gesehen haben. So, schauen wir uns nun die letzten Ereignisse des Abschnittes an. Das, was in Kapitel 19, 20, 21 und 22 beschrieben ist. Die Zeit erlaubt es nicht, dass wir viel lesen. Wir erinnern uns, wir haben das heute, und heute wirkt die Gemeinde Gottes, und sie wirkt bis zum Ende der Gnadenzeit, und dann kommen die 7 Plagen, die 3 letzten Posaunen, und in dieser Zeit leben von den Erlösten nur die 144.000 Versiegelten. Alle anderen hat Gott zur Ruhe gesetzt, weil sie den Sturm dieser letzten Tage, dieser schlimmen Zeit nicht bestehen könnten. Deshalb hat er sich eine Zahl zusammengesucht und bestimmt, die beweisen sollen, dass, wenn alle dieselben Möglichkeiten gehabt hätten, sie auch alle dahin gekommen wären. So, sie stellen die Erstlingsfrucht dar, sie stellen die Versiegelten dar, die Erstgeburt, so wie das in Ägypten war, wir haben es gesehen, so wird es auch sein, jetzt am Ende der Tage. Und wenn die 7 Plagen vorbei sind, dann kommt Christus in der 7. Plage, in der 7. Posaune und im 7. Siegel. So, sie kommen jetzt alle zusammen, und wir finden hier die Auferweckung aller Gerechten von Adam an und die Himmelfahrt aller Erlösten. Und jetzt haben wir das Millennium, die 1000 Jahre. Und über diese 1000 Jahre gibt es so viel Durcheinander in der Christenheit. Aber wenn man das Gesetz Gottes, das Heiligtum kennt und ein wenig lesen kann, ist es deutlich, dass 2 Dinge im Millennium passieren. Auf der einen Seite wird Luzifer und seine Engel auf der Erde gefangen genommen. Wir lesen das am Vers 20, und ich sah in Kapitel 20, Vers 1, einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welches der Teufel und Satan, und bahnt ihn 1000 Jahre. Was bedeutet es, dass er gebunden ist 1000 Jahre? Bei dem Wiederkommen Christi sterben alle Menschen bei seinem Anblick. Wir haben das gesehen in Kapitel 19, wo die Vögel eingeladen worden sind, dass sie kommen und dass das Fleisch essen aller derer, die bei der Ankunft Jesu Christi sterben. Und da bleibt keiner übrig. Alle, die nicht gläubig sind, sterben. Die 144.000 bleiben am Leben, und die auferweckt worden sind in der besonderen Auferstehung, in der 7. Plage. Sie sind am Leben, alle anderen sterben. Und dann weckt er alle Gerechten auf und auf der Erde bleibt nur noch Luzifer, nicht alleine, sondern mit seinen Engeln, aber sie sind gebunden. Was heißt gebunden? Sie können niemanden mehr verführen. Und der Text sagt weiter, und ward in den Abgrund und verschlossen und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte, die Heiden, bis das vollendet würden, 1000 Jahre. So er kann niemand mehr verführen, weil die Heiden sind alle tot. Und danach muss er loswerden, eine kleine Zeit. So, das ist das, was auf Erden passiert. Und jetzt haben wir aber auch eine Szene, die im Himmel passiert. Und da müssen wir wieder schauen, wie der Johannes schreibt. Er schreibt immer einen Gedanken bis zu Ende und dann fängt er den nächsten Gedanken an, der aber dazwischen kommt, wieder von vornherein und schreibt ihn bis zum Ende. Ich habe versucht, in meiner Präsentation das anders zu machen, sondern immer dazwischen, sodass wir einen Ablauf haben. So, man kann es in beide Arten tun. Beides erfordert Nachdenken, beides erfordert Aufmerksamkeit. So, und jetzt lese ich ab Vers 4. Das ist das, was wir gesehen haben, bei der Auferstehung passiert. Und ich sah Stühle und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, nicht genommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und ihre Hand, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. So im Himmel gibt es also eine Regierung 1000 Jahre. Die Erlösten halten während der 1000 Jahre im Himmel Gericht. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Also hier sehen wir, dass alle anderen, die nicht gläubig waren, die nicht zu Gottes Volk gehören, die bleiben im Tod. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. So, die erste Auferstehung ist diese. Das heißt, hier kommt es zur ersten Auferstehung, das heißt derer, die erlöst werden. Und selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So, das ist das, was im Himmel im Millennium stattfindet. Aber die Beschreibung des Ganzen geht ab Vers 11 weiter. Er kommt jetzt dazwischen, um die Sache mit Satan zu beschreiben, aber wir gucken uns erstmal das an, was im Himmel passiert. Und ich sah einen großen weißen Stuhl, auf dem der drauf saß, vor dem Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte erfunden. Das ist bei der Ankunft Jesu. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderer Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, und die darinnen waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. So, das ist das, was wir in dem Abschnitt sehen nach dem dritten Kommen Christi. So, das ist das Endgericht. Schauen wir uns das etwas näher an. Das Endgericht kommt mit dem dritten Kommen Christi. Das wird jetzt hier nicht in der Offenbarung beschrieben, aber in der anderen Schrift, der Heiligen Schrift, im Propheten Sacharja, wird geschrieben, dass Jesus mit dem neuen Jerusalem von Himmel auf die Erde kommt, mit allen Erlösten in dieser Stadt. Dann werden alle Toten auferweckt, wie wir hier gelesen haben. Niemand ist der, der nicht auferweckt wird. Und jetzt lese ich die Texte von Vers 7, Kapitel 20. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan das loswerden aus seinem Gefängnis. Warum? Weil die Leute sind ja auferweckt worden und wird ausgehen zu verführen die Heiden. Warum steht jetzt Heiden hier? Das heißt, Heiden steht für Ungläubige, ja? Weil es gibt ja keine Gläubige, die er mehr verführen kann. Ja? Es gibt keine Gläubige. Und er wird ausgehen zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und den Magog. Das sind auch geschrieben im Propheten Hesekiel. Sie zu versammeln zum Streit, welche Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. So, das ist Satan, bewegt sie dazu, gegen die Stadt kämpfen zu wollen. Und jetzt findet vor der Stadt das Gericht, das Endgericht statt. Jedes Leben eines jeden Menschen wird ihm dargestellt. Von der Stadt aus wird alles gerichtet an jeder Einzelner, der dort vor der Stadt steht. Die Heiligen sind natürlich schon recht gesprochen, sie sind erlöst. Für sie gibt es kein Gericht. Sie kommen nicht ins Gericht, sie kommen nicht in die Verdammnis, so wie Christus gesagt hat. Aber diese Menschen alle müssen gerichtet werden. Aber das Gute an diesem Gericht ist, dass jeder Mensch erkennt, dass er alleine verantwortlich ist, dass er außerhalb der Stadt ist und nicht innerhalb der Stadt. Jeder sieht, dass Gott alles getan hat, was er tun konnte, um das Vertrauen des Menschen zu gewinnen. Es wird keinen einzigen geben, der protestiert, nachdem er das Ganze sieht, nachdem er alle Umstände erkennt, gibt es keinen, der sagen wird, mit mir ist das Unrecht geschehen. Auf mich hast du nicht aufgepasst, ich war im Flugzeug, das abgestürzt ist in Äthiopien oder wo auch immer. Es gibt keinen einzigen Protest. Alle erkennen Gottes Gericht als gerecht an. Sie können nicht anders, so wie ähnlich wie der Johannes hier zweimal einen Engel anbeten will, überwältigt von dem, was er erkennt, genauso überwältigt von der Größe und der Erkenntnis all dessen, was Gott versucht hat zu tun oder getan hat, im Versuch, sie zu erlösen. Sie werden so überwältigt sein, dass jeder, das schreibt die Schrift an anderen Stellen in den Prophetien, sich niederbeugen wird vor Gott und sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Gerichte, Gott Allmächtiger. Gott wird niemanden in eine Verdammnis schicken oder ein Endgericht über den Menschen bringen, der nicht selbst anerkennt, dass das Gericht gerecht ist, inklusive Satan. Wenn alle Dinge klar sind, wird jeder erkennen, dass es nicht an Gott lag, dass es nicht an seinem Bemühen lag, sondern an der eigenen Irrationalität, an der eigenen Herzenshärtigkeit. Und wenn Gott mit Liebe niemanden gewinnen kann, dann geht es auch nicht. Und sie haben die Liebe Gottes, all das, was er angesetzt hat, sie zu erlösen, abgelehnt. Und so erkennen sie das Gericht klar an. Und alle Gottlosen, Satan, seine Engel kommen in den Feuersee. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod, und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen See. So, das ist die äußere Reinigung des Universums. Das heißt, Gott hat den Menschen durch Christus eine Erlösung geschaffen. Das heißt, für jede Ungerechtigkeit, die von Adam an getan wurde, hat Gott ein gerechtes Leben geschaffen in seinem Sohn. Dieses gerechte Leben kann jede Ungerechtigkeit ausgleichen. Und somit kann der Mensch, wenn er die Gerechtigkeit Christi annimmt, erlöst werden. Aber es ist auch gerecht, wenn jemand die Gerechtigkeit Gottes nicht annimmt, dass er dann im Unrecht bleibt und es ist ein gerechter Akt und es ist ein liebevoller Akt, dass derjenige, der ungerecht bleiben will, dafür die Konsequenz erhält, des Nichtwollens gerecht werden. So, wir können nichts dafür, wie wir geboren sind, dass wir ungerechte Taten tun, aber wir haben ein Leben, das für uns gegeben wurde. Und jeder kann dieses Leben für sich nehmen und es bedeckt seine Ungerechtigkeit. Und nicht nur, dass es die Ungerechtigkeit bedeckt, es schafft auch in uns, wir haben ja gesehen, die Befreiung, die 144.000 sind wiederhergestellte Menschen, die in ihrem Herzen von Gott nicht mehr weichen können. So dieses gerechte Leben schafft eine Gerechtigkeit, die sowohl an unserer Stelle steht für unsere Taten, aber auch uns gerecht macht. Und deshalb sterben die 144.000 nicht, weil es muss kein Tod mehr geschehen. Sie sind komplette Überwinder. Sie sind aus ungerechten Menschen zu gerechten Menschen geworden durch den Erlöser. Und die ungerecht geblieben sind, es ist gerecht, dass sie eine Konsequenz, nämlich den Feuersee, der bedeutet, sie sind und werden für immer tot sein. Es ist ein Tod, aus dem es kein Zurück gibt. Es ist nicht dieser erste Tod, es ist nicht dieser Schlaf, den alle Menschen erleben, sondern es ist ein Tod, der endgültig ist. Und hier ist es schön zu sehen, wenn man die Offenbarung versteht, dass die Menschen, wenn sie sterben, nicht in den Himmel gehen, dass ihre Seelen nicht irgendwo herumschweben, entweder oder in der Hölle leiden oder im Himmel, in der Gegenwart Gottes leben. Nein, dort leben nur Henoch und Moses und die wir gesehen haben, die 24 Ältesten, die Jesus mit auferweckt hat, als er zum Himmel ging, die Erstlingsfrucht, die Erstlingsgarbe damals. Alle anderen Menschen schlafen. Wir sehen hier im Gericht, sie kommen aus dem Tod. Es steht hier, und ich sah die Toten, beide großen und kleinen, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan, ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinem Werk. Und wenn man jetzt hier, natürlich, der Luther übersetzt hier, und der Tod und die Hölle, das heißt, der Tod und das Totenreich gab die Toten. Das heißt, die Leute kommen jetzt nicht aus der Hölle auf die Erde und werden plötzlich um die große Stadt stehen. Nein, das Totenreich wurde immer und ist Hades, ist Hölle. Und je nachdem, welche Interpretation man zur Seite nimmt, wenn man nicht das Gesetz hat, dann muss man und kann man interpretieren, dass die armen Seelen eben für ihre 40 Jahre Böses Tausende von Jahren gequält werden. Das hat mit einer Gerechtigkeit nichts zu tun. Deshalb brauchen wir Vernunft, wir brauchen das Gesetz und wir müssen verstehen, wie die Dinge gemeint sind. Die Toten hier, die aufstehen und die Heiden, die jetzt Satan versammelt und sie auf die Breite der Erde bringt, gegen die Stadt, sie sind und kommen aus dem Totenreich. Sie kommen aus der Erde, sie kommen aus dem Meer. Und alles, wo sie da drin sind, deshalb stehen Meer und Erde, das ist das Totenreich. Diese zwei Reiche geben die Toten. Und dann jeder ist gerichtet und sie werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. So da das Endgericht ist, wo alle Menschen zusammenkommen. Der Hebräer sagt es so schön, wenn er spricht, dass die Gläubigen noch nicht empfangen haben das Werk in Hebräer 11, Vers 39. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnisse bekommen und nicht empfangen die Verheißung. Das ganze Kapitel 11 ist mit den Siegen des Glaubens beschrieben. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Deshalb werden im siebten Siegel, in der siebten Posaune, alle Erlösten zusammen in den Himmel gehen, nicht einer davor, nicht einer danach. Außer den Besonderen, die Gott so als Erstlinge dahin genommen hat. Aber die sind dann auch mit dem Leib dahin gekommen und nicht als Geisteswesen, sondern so wie Christus, der ja einen neuen Leib hat, so haben sie auch einen neuen Leib. Und alle zusammen gehen in Himmel, so wie auch alle zusammen am Ende gerichtet wird. Das ist Gerechtigkeit. Und dieser erste Tod, dieser erste Schlaf, ist ja nur das auf die Seite legen, sowohl der Erlösten als auch der Nicht-Erlösten. Und aus diesem Tod kommen alle Erlösten bei der ersten Auferstehung raus und alle Heiden kommen aus diesem Tod bei der zweiten Auferstehung raus. Nur um ihr Gericht zu empfangen und wieder zu sterben. Nämlich jetzt, nachdem sie das Gericht empfangen haben. Und die anderen sterben nicht mehr. So, ich hoffe, dass das Klarheit bringt. Die Schrift und die Gerechtigkeit Gottes ist eine fantastische. Und dann kommt nachher die Neuschaffung der Erde und die Ewigkeit. Die Frage ist, werden jetzt diese Menschen und Luzifer für ewig gequält werden? Was bedeutet das Wort Ewigkeit? Wir verstehen aus dem ganzen Kontext, dass es kein Entkommen davon ist. Ja, der Rauch, die Erinnerung an das, was war, wird immer bleiben. Ja, aber auch Satan wird ein Ende finden und nicht mehr existieren. Ja, er wird am meisten für das, was er getan hat, die Konsequenz erleiden müssen. Aber auch das findet ein Ende. Und Gott schafft dann in diesem Universum eine neue Erde. Die neue Erde ist ja unsere Erde, die wird erneuert. Und sie wird Regierungssitz des Universums. Und die Erlösten werden Regierungsdiener. Das ist unsere hohe Berufung. Wir werden zu Menschen, wir werden zu Kindern, zu adoptierten Söhnen Gottes gemacht. Dort, wo die Engel wegfielen und Luzifer aus der Regierung ausstiegen, jetzt erhebt Gott den gefallenen Menschen und macht ihn mit ihm zum Regierenden. Jesus sagt, so wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf den Thron meines Vaters, so wird auch derjenige, der überwindet, sitzen mit mir auf meinem Thron und regieren. Na, wir wissen, im Himmel regieren bedeutet Dienst. Es bedeutet nicht, dass andere einem bedienen. So, weil nach dem Gesetz dessen, wie Gott ist und der Liebe, sucht im Himmel niemand sein eigenes. Aller ist da, um zu dienen, dem er gesetzt ist, zu dienen. So, weil Gott dienen ist, weil Gott Liebe ist, gibt es die Selbstlosigkeit dort. Nicht so wie hier in unseren Herzen. Das müssen wir deshalb hier lernen, aus dieser Sache herauszukommen, um zur Selbstlosigkeit zu gelangen. Der regiert, ist der die größte Verantwortung hat, der die größten Anstände, die größten Sachen macht. Der ist der regiert. Das ist nicht so wie hier auf Erden, wo man bedient wird. Nein, hier wird gedient, weil das ist das Leben, das ist die Liebe Gottes. Da ist keiner untätig. So fassen wir zusammen. Warum hat Gott die Offenbarung geschrieben? Wie müssen wir sie interpretieren? Wir brauchen das Gesetz der Selbstlosigkeit. Wir müssen wissen, dass Gott nichts tut um seinetwillen. Wir müssen wissen, dass die Gemeinde und die Offenbarung nicht um ihretwillen und nicht um unsertwillen geschrieben wurde. Sie hat einen Zweck, dass Christus offenbart wird vor der Welt. Diese Offenbarung muss lebendig sein, bis dass er kommt. Sie muss die ganze Welt erleuchten mit ihrem Licht, so wie wir gelesen haben, Offenbarung 18. Es muss dieses ausführende Organ, die Jünger Christi sein. Du und ich sind gerufen, Christus zu offenbaren. Nur wenn die Gemeinde so weit ist, dass sie Christus offenbart, können die letzten Ereignisse, die noch vor uns stehen, beginnen und beendet werden. Das benötigte Mittel ist das Leben Jesus, sein Blut, es ist sein Wesen, sein Charakter. Er wird ausstrahlen aus allen denen, die das Buch und die Bibel insgesamt ernst genommen haben, die gesagt haben, ich bin berufen, Christus zu offenbaren. Nicht zu warten, dass er kommt. Nein, er kann nicht kommen, bis sein Volk, das er gerufen hat, ihn nicht offenbart, bis nicht alle Welt die Liebe und Gerechtigkeit des Vaters in lebendigen Wesen gesehen hat. Deshalb haben wir die Offenbarung studiert. Und deshalb studieren wir auch weiterhin die Schrift, damit wir vorbereitet werden, nicht da zu sein, wenn ein Gericht kommt, nicht gerecht zu sein, dass Gott uns nicht zerstört. Nein, weil wir einen Auftrag haben, weil etwas durch uns geschehen soll. Deshalb stand am Anfang, selig sind die, die da lesen und hören die Worte der Weissagung, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und so genauso beendet auch dieses Buch im Kapitel 22 die Sache, der Geist und die Braut sprechen. Wer ist der Geist? Wer ist die Braut? Es ist die Botschaft Jesu Christi. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte, die Weissagung in diesem Buch. Und da steht, so wird Gott zusetzen zu ihm die Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und so jemand davon tut, von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, von welchen in diesem Buche geschrieben ist. So, dieses Buch ist ein wertvolles Buch. Es muss uns dazu bringen, das Werk, wozu wir gerufen sind, zu erfüllen. Möge Gott uns diese Gnade schenken, dass wir als treue Diener erfunden werden, dass wenn er das Werk in uns innerlich vollendet hat, wir das Werk tun können, wozu er uns berufen und das Licht seines Wesens, seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit einer ganzen Welt offenbart wird, damit Tausende und Millionen in unseren Tagen das Vertrauen auf Gott setzen, damit Gott ihr Vertrauen gewinnen kann durch unser liebevolles Leben. Und dann kann Gott das Ende bringen. Amen.